Okay, ich denke, wir können auch wieder zumachen. Wir haben schon eigentlich ziemlich viel gehört heute, aber eine spannende Geschichte möchte ich uns trotzdem noch lesen und dann einige Gedanken auch dazu noch weitergeben. Und das ist eine Geschichte, die zum heutigen Sonntag passt, zur Zeit kurz nach Ostern, aus dem Johannesevangelium. Johannesevangelium 21. Kapitel. Ich lese einige Verse aus diesem Kapitel. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf, ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, sagte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt wirst, wirst du die Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Für ihn war der Fall erledigt. Schluss, aus, Feierabend. Das Kapitel hatte er abgeschlossen. Nicht nur, dass Jesus gestorben war, das war nicht alles, obwohl das ja irgendwie schon ziemlich stark nach Niederlage und nach Scheitern aussah. Aber danach hatten ihn ja einige und er selbst auch wieder gesehen, obwohl so ganz wusste er immer noch nicht, was er davon halten sollte. Erst waren nur die Frauen gekommen und hatten gesagt, dass Jesus leben würde. Schließlich war er ihm selbst begegnet. Da hatte er auf einmal mitten im Raum gestanden. Zum Glück war die Begegnung eher kurz und knapp, ohne längeres Gespräch. Denn genau das war ja das Problem. Nicht nur, dass das mit dieser Auferstehungsgeschichte reichlich mysteriös war, denn schon länger hatte man jetzt nichts mehr von Jesus gesehen und gehört. Er hatte mit ihnen im Raum gestanden, mit ihnen gegessen. Sogar den zweifelnden Thomas hatte er überzeugt, der das alles ganz genau wissen wollte. Und jetzt hatten sie sich das vielleicht alles doch nur eingebildet. Aber wie gesagt, vielleicht wäre das ja auch besser für ihn. Denn da gab es noch immer diese eine offene Sache, die war noch immer nicht beglichen. Dieser eine schwache Moment, wo er schon so oft gedacht hat, dass wenn er ihn doch nur rückgängig machen könnte, dass er in die Zeit zurückdrehen würde. Erst hatte er große Versprechen gemacht und dann nichts dahinter. Wenn er an diese Ereignisse in dieser Nacht dachte, da wurde er schon wieder traurig. Dieser Blick, mit dem Jesus ihn angesehen hatte, den würde er auch nicht so schnell vergessen. Er war ein Versager. Wenn Jesus tatsächlich wieder lebte, wollte er mit ihm bestimmt nichts mehr zu tun haben. So einen wie ihn, den konnte er gewiss nicht mehr gebrauchen, als Jünger und als Nachfolger. Er hatte verscherzt. Jesus hatte gesagt, sie sollten nach Galiläa gehen. Ja, und jetzt? Vielleicht war es das Beste, endgültig einen Schlussstrich unter diese Sache zu ziehen und zurückzugehen nach Hause und wieder dahin zu gehen zu den Sachen, die man konnte. Als Jesus Nachfolger eine gescheiterte Existenz, dienstuntauglich, ein Versager. Und das ist genau der Entschluss, den er dann seinen Freunden auch mitteilt. Ich gehe fischen. Da schwingt doch sowas mit wie, für mich ist das erledigt. Und einige andere scheinen auch so gedacht zu haben. Und so machen sie sich auf, zurück an den See Genezareth, wo mal alles angefangen hatte. Ein Club vielleicht von Verunsicherten, Desillusionierten, Deprimierten. Das waren so einige Gedankenspiele, die dem Text, den ihr hier gehört habt, vorausgegangen sein könnten. So oder so ähnlich könnte Petrus gedacht haben, denn er hatte ja den größten Brocken noch mit sich rumzuschleppen. Er war immer der Schnellste gewesen, wenn es irgendwo was zu antworten gab. Er war der Sprecher, der Jünger. Er war derjenige, bei dem die Devise erst denken und dann reden irgendwie noch nicht so ganz angekommen war. Derjenige, der gesagt hatte, bei dir Jesus, bei dir bleibe ich und wenn ich dafür sterben müsste. Und bei der ersten Gelegenheit war er eingeknickt und hatte versagt. Ich weiß nicht, was er die ganze Zeit gedacht hat in diesen Wochen, aber es ist doch zumindest nicht ganz unrealistisch, dass er vor einer ausführlichen Begegnung mit Jesus schon noch so einiges an Bauchschmerzen hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn in deinem Leben irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie gedacht, wenn dir das eigene Versagen vor Augen steht. Am liebsten will man das doch irgendwie hinter sich lassen, gar nicht mehr darauf angesprochen werden. Ob das nun zwischen Menschen untereinander so ist oder auch zwischen uns und Gott, wo es auch diese Momente gibt, wo ich merke, da bin ich gestolpert, da bin ich hingefallen. Kann er denn jetzt mit mir noch etwas anfangen? Kann er denn mich noch gebrauchen? Die anderen, die kriegen das viel besser hin, die sind viel besser geeignet. Aber mit mir, kann der mich noch gebrauchen? Das Spannende der Geschichte ist, ja, die Jünger sind vielleicht mit Jesus irgendwie fertig, aber er noch nicht so schnell mit ihnen. Am See Genezareth, da begegnet ihnen nach einer wiederum erfolglosen Nacht, als ob das alles noch nicht genug gewesen wäre, ein mysteriöser Fremder. Und beim genaueren Hinsehen merken sie, das ist Jesus. Und für Petrus wird dieser vermeintliche Rückzug zu so einem Déjà-vu-Erlebnis. Denn in dieser Geschichte seines Lebens, da erlebt er einige Stationen noch einmal. Gefangen haben die Jünger die ganze Nacht nichts. Und dann steht da so ein Fremder und gibt ihnen irgend so einen Hinweis, den jeder Experte eigentlich als saublöden Hinweis identifizieren würde. Als ob die Fische sich nur auf der einen Seite vom Boot aufhalten würden. Aber genau so etwas hatte Petrus ja schon mal mitgemacht. Ganz am Anfang seiner Geschichte mit Jesus. Da hatte auch Jesus auf einmal neben ihm gestanden, neben seinem Boot und hatte gesagt, fahr noch mal raus, dahin, wo das am tiefsten ist. Obwohl der keine Ahnung vom Fischen hatte. Und damals hatte Petrus gehorcht, obwohl wahrscheinlich alle anderen gedacht haben, was für ein Kerl, da fährt er am helllichten Tag wieder zum Fischen raus. Er hatte dem Wort von Jesus gehorcht. Er hatte sich darauf eingelassen und dann war das Netz auf einmal voll gewesen. Das hatte am Anfang gestanden seiner Geschichte mit Jesus. Und jetzt passiert tatsächlich ein ganz ähnliches Wunder. Wieder ist das Netz voll und wieder ist es verwunderlich, dass es voll ist. Und jetzt, wo das Netz da hängt und kurz vorm Platzen ist, da hängt einer, zählt einer der anderen Jünger eins und eins zusammen und sagt, Moment mal, Netze, die nach einem Misserfolg ins Wasser geworfen werden, die dann auf einmal voll sind, der Mann am Ufer, das muss Jesus sein. Petrus ist dann wieder ziemlich schnell dabei, er zieht sich schnell noch was über und springt ins Wasser und man merkt, es ist so, er ist so hin und her gerissen. Einerseits hat er bestimmt Angst gehabt vor dieser Begegnung und andererseits zieht es ihn zu Jesus hin. Wieder einmal ist er der Schnellste. Die übrigen Jünger, die bringen das Boot mit ans Ufer, parken ordnungsgemäß ein, sortieren die Netze und dann gibt es erstmal ein Frühstück mit Fisch und Brot. Und dann kommt der spannende Moment in dieser Geschichte, die Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Und ich finde es ganz spannend, wenn man in diesen Text reinschaut, da heißt es in Vers 9, als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Und dieser Begriff Kohlenfeuer, der kommt im Neuen Testament genau an zwei Stellen vor. Der kommt nämlich hier vor und an noch einer anderen Stelle. Das letzte Mal, als ein Kohlenfeuer brannte, da brannte es im Hof beim hohen Priester in dieser Nacht, als Jesus verhört wurde und verurteilt wurde. Und Petrus stand an diesem Kohlenfeuer und hat Jesus verleugnet. Und jetzt steht er wieder an diesem Feuer. Jesus spult das Ganze auch nochmal zurück. Und Jesus redet nicht lange um den heißen Brei herum. Und er geht das Thema auf eine interessante Art und Weise an. Er hätte dem Petrus ja jetzt eine richtige, wie man so schön sagt, Gardinenpredigt halten können. Und hätte sagen können, Petrus, Mensch, was war denn das? Hast du nicht damals noch gesagt? Und wolltest du nicht eigentlich? Und eigentlich weißt du ja wahrscheinlich selber, dass du Mist gebaut hast. Also jetzt ab sofort reihe dich mal bei den 12 ein bisschen weiter hinten ein. Und dann gucken wir mal, ob das mit dir noch was werden kann. Sei mal froh, dass du überhaupt noch mitmachen darfst. Vielleicht ist das das, was er erwartet hätte. Aber Jesus geht die Sache anders an. Aber ich finde, auch das macht es für Petrus nicht ganz einfach. Er stellt ja eine interessante Frage. Er fragt einfach nur, hast du mich lieb? Und Petrus hat sich bestimmt gedacht, was für eine komische Frage. Hast du mich lieb? Das weißt du doch. Und das sagt er ihm ja dann auch. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer, kümmere dich um meine Schafe, so der Auftrag für die Herde der Gemeinde zu sorgen. Jesus hinterfragt auch nicht die Aussage von Petrus und sagt, Moment mal, das sagst du jetzt so, aber was hast du denn eigentlich damals, weißt du noch, wie passt es denn zusammen? Jesus fragt noch ein zweites Mal und Petrus muss sich wahrscheinlich schon ein bisschen komischer vorgekommen sein. Glaubt er mir doch nicht? Worauf will er hinaus? Und er antwortet noch einmal und als es dann Jesus noch ein drittes Mal fragt, da kann man sich vorstellen, wie es dem Petrus wahrscheinlich heiß und kalt den Rücken runtergelaufen ist, denn dann ist dieser Film bestimmt nochmal abgelaufen, zurück zu diesem Kohlenfeuer, zurück zu diesem Hahn, zurück zu diesen drei Fragen. Dieser, der war doch auch mit Jesus unterwegs. Du warst doch auch mit Jesus unterwegs. Wahrscheinlich war das für Petrus fast schlimmer, als wenn Jesus ihn vor versammelter Mannschaft zusammengestaucht hätte. Er musste es alles nochmal durchleben. Warum fragt Jesus wohl dreimal? Dreimal hat Petrus ihn verleugnet, dreimal fragt Jesus, hast du mich lieb? Und vielleicht kennst du diese Momente, wo dir das alles nochmal so wieder hochkommt. Also nicht das Essen von heute Morgen, sondern alles das in deinem Leben, was du irgendwie gerne verdrängt hättest. Und wenn man das nochmal so durchmacht. Und Petrus antwortet noch einmal so und sagt, ja, du weißt das, dass ich dich liebe, aber was soll ich dir denn noch mehr sagen? Du kennst es doch, du kennst mich doch. Auch wenn ich versagt habe, das schwingt ja so dabei mit, ich liebe dich. Und ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Und nach dieser Antwort, dann fragt Jesus nicht mehr. Er merkt, das sind nicht irgendwelche frommen Floskeln, die Petrus von sich gibt, sondern das ist das, was ihn im Kern am tiefsten ausmacht. Das, was seine tiefste Motivation ist, warum er denn Jesus Nachfolger ist. Er ist so zum Kern vorgedrungen, das, was Petrus auch im Innersten ausmacht. Und dann hält er ihm die Schuld nicht mehr vor, sondern er gibt ihm neu den Auftrag. Am Ende steht nicht der Rausschmiss, sondern die Rehabilitation. Er schickt ihn nicht weg, er gibt ihn einen neuen Auftrag. Der Versager wird noch einmal gebraucht. Und damit geht eigentlich die Karriere von Petrus ja erst richtig los. Und das entscheidende Kriterium, was Jesus von Petrus dabei hören will, war ganz schlicht, hast du mich lieb? Er fragt nicht nach Ausbildung, er fragt nicht nach Noten, nicht nach Leistung, nach Erfahrungen, nach irgendetwas. Er sagt nicht, sag doch mal, was du in den letzten Jahren so alles gemacht hast, deine Referenzen. Es ist diese ganz einfache Frage, die wir aus diesem Bereich vielleicht gar nicht kennen. Hast du mich lieb? In Bezug auf Gott. Und die ganze Frage rund um das Thema Nachfolge, das passt zu dem, was wir eben auch schon gehört haben. Das Leben als Christ hat mit dieser einen Frage zu tun und mit unserer Antwort auf diese Frage, hast du mich lieb? Es geht um eine innere Einstellung. Es geht um die Frage, wer ist dieser Jesus für dich? Was ist dieser Jesus dir wert? Und so wie Jesus diese Frage stellt, merken wir noch einmal, es geht um Beziehung und nicht um Religion. Es geht nicht um Pflichterfüllung, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Jesus verlangt von uns nicht irgendeine besondere Leistung. Er verlangt, dass wir uns mit unserem ganzen Herzen an ihn hängen. Dass wir Sehnsucht danach haben, mehr von ihm zu haben. Wen man schätzt, wen man liebt, von dem will man mehr mitbekommen. Mit dem will man Zeit verbringen. Bei Nachfolge geht es darum, genau diesen Jesus hinterher zu laufen. Nicht, weil man ihm gefallen muss, sondern einfach, weil er einem so viel bedeutet. Und weil er der ist, der zuerst so viel für uns getan hat. Das ist ja was ganz Entscheidendes. Wir können Jesus nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er uns seine Liebe gezeigt hat, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und er ist für Sünder gestorben, für uns Sünder. Nicht für irgendwelche, die so ganz okay waren, sondern für die, die es wirklich nötig hatten. Weil er uns so sehr liebt, deshalb können wir ihn lieben. Jesus möchte dabei kein schnell dahergesagtes Bekenntnis. Deshalb hat er bei Petrus auch noch mal dreimal nachgefragt. In so einem Hochgefühl nach einem Gottesdienst, nach irgendeiner besonderen geistlichen Erfahrung, nach einer super Lobpreiszeit, da kann man das vielleicht ganz schnell sagen. Ja, ich liebe dich. Er will, dass man sich wirklich an ihn bindet, dass es wirklich um diese Beziehung geht und dass er dann wirklich auch in unserem Leben eine Rolle spielt. Jesus hat an anderer Stelle mal gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Aber da merken wir schon, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Wer mich liebt, der wird das tun, weil er uns zuerst geliebt hat, weil wir dann begeistert sind von dem, was er für uns getan hat. Petrus hat in diesem Moment an diesem See sicherlich für sich nochmal so einen inneren Kassensturz gemacht. Was ist dieser Jesus mir wirklich wert? Was wäre denn die Alternative? Und er ist zu diesem Schluss gekommen, sicherlich, zu dem er auch vorher schon einmal gekommen ist, als Jesus die Jünger gefragt hat, ob sie vielleicht auch weggehen wollen, wo er gesagt hat, wohin sonst sollen wir denn gehen? Wer sonst hätte denn das anzubieten? Und wenn du jetzt sagst, diese Frage, ob ich Jesus liebe, die ist mir irgendwie noch sehr fremd, weil ich ja gerade erst dabei bin, rauszufinden, ob ich mich überhaupt irgendwie auf diesen Jesus einlassen soll, dann hängt das ganz viel damit zusammen, dass wir erstmal verstehen, was hat er für uns getan? Was hat er für uns auf sich genommen? Er, der für uns gestorben ist. Er, der sich für uns hat schlagen lassen. Er, der uns die Beziehung zu Gott ermöglicht. Genau dafür ist es ja Karfreitag und Ostern geworden. Und Petrus überlegt und sagt aus ganzem Herzen ja. Wohl wissend, dass das auch was kosten kann. Ja, Jesus musste ihm dann ja auch gleich sagen, wie das alles auch ausgehen könnte. Dass das alles auch kein für ihn gutes Ende nehmen kann. Jesus kommt es nicht auf unsere Leistungen an. Er gibt auch dem Versager wie Petrus die zweite Chance und er gibt sie auch uns. Er gibt sie jedem von uns, weil Jesus eben nicht irgendwelche Superhelden für seine Nachfolge braucht und ruft, sondern die, die sagen, ich möchte mich einfach mit meinem Leben, mit dem, was mich im Innersten ausmacht, an ihn hängen. Und da geht er mit uns auch noch diesen zweiten Weg und diesen dritten Weg. Und er will das nicht vorhalten, sondern ausräumen. Und wir können uns auf diesen Weg begeben und einfach mit ihm unterwegs sein. Und dann finde ich es spannend, was macht Petrus als erstes, nachdem Jesus ihm das sagt? Er fängt nochmal an und vergleicht sich mit dem anderen. Ganz kurze Sequenz zum Ende. Er sitzt da, er hat einen neuen Auftrag, er ist gerade begnadigt worden. Und das Erste, was er als nächstes fragt, ist, er zeigt auf den anderen Jünger, wahrscheinlich ist es Johannes, und sagt, und was ist mit dem? Ja, und da sieht man so etwas, was in uns auch als Christen irgendwie drinsteckt. Wie schnell vergleichen wir uns mit anderen und denken, der eine, der kann das so gut. Die andere, die ist an der Stelle so begabt. Und ich? Und man fängt wieder an, irgendwie so in dieser Spirale zu sein und zu denken, es geht doch um Leistung. Der eine ist begabter, die andere kann vieles besser. Petrus sagt, und was wird mit diesem? Und die Antwort von Jesus, die ist so eindeutig wie auch ein bisschen schroff. Jesus sagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. Was geht dich das an? Folge du mir nach. Man könnte es auch ein bisschen anders übersetzen. Das kann dir doch egal sein, was mit dem ist. Ob der noch so lange lebt oder noch so lange, was auch immer der macht. Es geht darum, folge du mir nach. Es geht nicht darum, sich ständig mit anderen zu vergleichen, immer zu schielen, was der andere kann, vielleicht noch neidisch zu werden, sondern auf das Ziel zu schauen und auf den zu schauen, der uns vorangeht. Und wenn du in dieser Gefahr stehst und manchmal denkst, auch hier in der Gemeinde, du siehst die, die auf der Bühne stehen und denkst, das ist so gar nicht deine Begabung, du siehst die, die praktisch begabt sind und denkst, ja, was ist jetzt hier eigentlich mein Platz? Was kümmert's dich? Folge du Jesus nach. Schau nicht zu viel auf die anderen. Jesus sagt, folge du mir nach. Du bist gefragt. Auch Petrus war nicht Johannes. Johannes war nicht Petrus und nicht Bartholomäus oder Philippus oder Thomas. Es ist überflüssig zu vergleichen. Es geht im Kern nur um diese eine Frage, wie wir zu diesem Jesus stehen. Und ich möchte uns deshalb einfach zum Abschluss diese ganz schlichte Frage mitgeben, die Jesus auch heute Morgen an dich ganz persönlich stellt. Hast du mich lieb? Wie antwortest du? Amen.